Ich würde ja sagen, dass Thomas von Aquin mit seinen berühmten fünf Wegen fünf sehr überzeugende Argumente für die Existenz Gottes vorgelegt hat. So gibt es in der zeitgenössischen Philosophie, ich würde sagen, eine richtige Renaissance der natürlichen Theologie und auch Versuche, Gottesbeweise, die von den fünf Wegen inspiriert sind, aber auch den ontologischen Gottesbeweis wiederzubeleben und systematisch zu vertreten. Da würde ich auch sagen, bitte konkret die Argumente auf den Tisch und dann kann man sich über diese Argumente dann streiten, aber mit einem pauschalen Hinweis auf Kant oder auf die Zeitumstände, ja, damit ist gar nichts erreicht. Papst Benedikt hat ja auch immer wieder auf den Naturrechtsgedanken verwiesen. Der Prophet zählt aber im eigenen Land ja bekanntlich oft nichts.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Kann man Gott beweisen? Das Erste Vatikanische Konzil entschied im Jahr 1870. Die Heilige Mutter Kirche hält fest und lehrt, dass Gott, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen gewiss erkannt werden kann. Schon rund 100 Jahre zuvor hatte der Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant die klassischen philosophischen Gottesbeweise kritisiert. Und wer heute katholische Theologie studiert, der wird im ersten Semester mit hoher Wahrscheinlichkeit hören, dass sich nach Kant Gottesbeweise erledigt hätten. Dabei sind auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder philosophische Argumente für die Existenz Gottes formuliert worden. Ich bin Benjamin Leven, Redaktionsleiter von communio.de und ich spreche heute mit dem Philosophen und Journalisten Sebastian Ostrich. Sebastian, wie ist das? Kann man die Existenz Gottes philosophisch beweisen oder geht das aus prinzipiellen Gründen nicht?
Ich würde sagen, das geht sehr gut. Zumindest, wenn man ja bei den richtigen Gewährsmännern nach Argumenten sucht. Ich würde ja sagen, dass Thomas von Aquin mit seinen berühmten fünf Wegen fünf sehr überzeugende Argumente für die Existenz Gottes vorgelegt hat. Jetzt sage ich schon, Argumente für die Existenz Gottes und eben nicht Beweis. Und man könnte jetzt oder man müsste darüber nachdenken, was denn eigentlich ein Beweis ist, damit man vielleicht nicht zu viel sagt oder den Mund nicht zu voll nimmt, wenn man von Gottes Beweisen spricht.
Was heißt es denn, wenn Philosophen von einem Beweis sprechen?
Na, meinen Sie eigentlich, dass es ein gültiges, schlüssiges Argument für die Existenz Gottes gibt? Also Prämissen, die wahr sind und aus denen logisch sauber eben die Konklusion folgt, dass es Gott gibt oder dass es zumindest ein Wesen gibt mit Eigenschaften, die wir typischerweise Gott zuschreiben.
Welche Eigenschaften sind das
denn? Also etwa eine erste Ursache zu sein, eine erste Ursache für die Veränderung, die wir in der Welt wahrnehmen, oder eine erste Ursache für die Existenz von Dingen, die entstehen und vergehen können, oder auch eine Ursache, die die Zweckmäßigkeit der Dinge garantiert. Ja, das wären typische Beschreibungen dafür, ja, was wir dann Gott nennen. So zumindest verfährt Thomas. Und man sollte eben dann eben an gute Argumente letzten Endes denken, wenn man über Gottes Beweise spricht und vielleicht nicht so sehr an mathematische Beweise, die ja überhaupt keinen Spielraum für den Zweifel zulassen. Das soll andererseits aber nicht heißen, dass Gottes Beweise ja nicht notwendigerweise ja auf das schließen würden, auf das sie schließen, nämlich die Existenz Gottes, oder dass sie nur irgendwie etwas suggerieren würden oder so. Das ist nicht der Fall. Gottes Beweise, auch wie Thomas sie formuliert, sind ja logisch streng. Ja. Aber es ist natürlich so, dass sie eben auf Prämissen basieren und Prämissen ja immer wieder von neuen Seiten aus angegriffen werden können und auch immer wieder neu dann gerechtfertigt werden müssen. Und insofern gibt es immer nur ein temporäres Stillstellen dieser Unsicherheit bezüglich der Prämissen, sodass die philosophische Diskussion eigentlich am Laufen bleiben kann, selbst wenn man der Überzeugung ist, dass die Gottesbeweise funktionieren.
Jetzt hast du gesagt, es gibt 5 klassische Beweise, solche Argumente bei Thomas von Aquin. Auf welchen Prämissen basieren die denn?
Ja, die 5 Wege des Thomas haben halt die Besonderheit, dass sie eigentlich von Beobachtungen ausgehen, die wir alle im Alltag treffen können, also die nicht besonders philosophisch anspruchsvoll sind. Am ersten Weg lässt sich das vielleicht am besten aufzeigen. Der geht einfach von der Tatsache aus, dass Dinge der Veränderung unterliegen. Es wird dann von Bewegung die Rede, aber mit Bewegung ist mehr gemeint als nur die räumliche Veränderung, sondern eben auch qualitative Veränderungen, etwa dass ein Kaffee abkühlt oder eine Tasse Tee erhitzt wird oder ähnliches. Und ja, das ist also eine Prämisse, die Prämisse des ersten Weges, die erste Beobachtung. Und Thomas fragt dann ja, wie kann es eigentlich sein, dass sich Dinge verändern. Was heißt es, dass es Veränderungen gibt? Und dann eben über eine Argumentationskette landet er dann bei dem Gedanken, den schon Aristoteles formuliert hat, dass es einen Veränderer geben muss, also eine Instanz, die Veränderung in Gang setzt, und zwar eine Instanz, die selbst nicht der Veränderung unterliegt. Klassisch aristotelisch formuliert, also einen unbewegten Beweger. Und dann kann man sich eben auch noch fragen, ob das auch ein unbeweglicher Beweger ist oder nur ein unbewegter Beweger. Das sind aber dann Feinheiten des Arguments. Aber von der Grobrichtung, ja, ist das eine durchaus nachvollziehbare Sache, die Thomas da vollzieht.
Du hast gesagt, es geht auf Aristoteles zurück. Das heißt, die Gottesbeweise sind nichts spezifisch Christliches oder etwas, was nur christliche Philosophen formuliert hätten.
Nein, die Gottesbeweise sind, insofern sie philosophische Beweise sind, Teil dessen, was natürliche Theologie heißt. Und die natürliche Theologie ist, obwohl sie Theologie im Namen trägt, eben eine Teildisziplin der Philosophie. Und das heißt, dass die natürliche Theologie und die Gottesbeweise für alle Vernunftwesen Gültigkeit beanspruchen und nicht von offenbarungstheologischen Zusammenhängen abhängen. Also man muss nicht an die Heilige Schrift oder die Lehre der Kirche glauben, um von den Gottesbeweisen überzeugt zu sein, sondern, so zumindest der Anspruch, jeder, der überhaupt denken kann, kann sie nachvollziehen und einsehen.
Du hast von den 5 Wegen gesprochen bei Thomas von Aquin. Es gibt noch eine andere Art von Gottesbeweis, findet man bei Anselm von Canterbury, nennt sich der ontologische Gottesbeweis. Kannst du kurz erklären, was das ist und wie sich das unterscheidet von dem, wie Thomas argumentiert?
Ja, der ontologische Gottesbeweis ist vielleicht philosophisch der interessanteste und anspruchsvollste, weil er eben nicht von einer empirischen Basis ausgeht, also nicht von einer Erfahrungstatsache seinen Ausgang nimmt, sondern er möchte a priori, also unabhängig von der Erfahrung, aus reiner Gedankenkraft, wenn man so möchte, auf rein begrifflicher Basis die Existenz Gottes beweisen. Also der Gedanke des Anselm ist, dass der Begriff eines Wesens, über dem Höheres nichts gedacht werden kann, also aus dem Begriff eines höchsten Wesens, die Existenz dieses Wesens geschlossen werden kann. Das ist natürlich ein faszinierender Gedanke, aber auch ein hoch umstrittener Gedanke. Es war ja schon von Kant und den Zweifeln an den Gottesbeweisen nach Kant die Rede. Und ja, Kant hat diesen ontologischen Gottesbeweis angegriffen. Denn er wurde auch nicht nur von Anselm vertreten, sondern in der Folge dann auch von Descartes etwa oder Leibniz in etwas unterschiedlicher Variante, aber im Grunde doch gleich. Und Kant hat hier letzten Endes angeführt, dass ein solcher Beweis ja logisch fehlgeht, weil die Existenz eben nichts ist, was man gewissermaßen aus den Begriffen herausziehen kann. Ja, denn die wirkliche Existenz lässt sich nur erfahrungsmäßig feststellen und nicht, sei nicht rein begrifflich zugänglich. Oder anders formuliert, man könne vielleicht von der gedanklichen Existenz und der wirklichen Existenz Gottes sprechen, oder man müsste diese beiden eben unterscheiden, und die wirkliche Existenz Gottes, auf die käme es ja an, und die könne man einfach nicht aus dem reinen Gedanken Gottes erschließen. Diese Kritik Kants ist aber gar nicht so neu, denn die hat auch schon eben der genannte Thomas artikuliert, und zwar in sehr ähnlicher Weise, und er hielt also den ontologischen Gottesbeweis für verfehlt. Bei Thomas gibt es die Überzeugung, dass das Wesen Gottes, die die menschliche Erkenntnis übersteigt. Also wir können nicht die Essenz Gottes selber erkennen, weil sie uns ähnliche Wesen eben übersteigt und insofern uns fremd ist und wir nur das vom Wesen Gottes überhaupt erkennen können, was Gott selbst von sich offenbart. Also da sind wir auf die Offenbarungstheologie angewiesen. Aber wir können eben dennoch die Existenz Gottes erschließen. Also wir können nicht sagen, was er ist, das können wir nicht von uns aus erkennen, aber wir können erkennen, dass er ist. Und dass er ist, können wir eben mit diesen fünf Wegen erkennen oder erschließen. Und diese fünf Wege unterscheiden sich eben vom ontologischen Beweis, wie schon gesagt, dadurch, dass sie von der Erfahrung ihren Ausgang nehmen.
Jetzt haben wir da schon gesagt, also Kant kritisiert den ontologischen Gottesbeweis. Und ich habe eben gemeint, wenn man als Theologiestudent so im ersten Semester vielleicht einen Grundkurs macht, dann lernt man, dass aber Gottesbeweise überhaupt nach Kant ausgeschlossen sind. Wie kommt es denn dazu? Kant hat es ja offensichtlich selber auch so gesehen, dass eben Gott per se nicht mit Argumenten seiner Existenz bewiesen werden kann.
Ja, Kant dachte, dass alle Gottesbeweise, also jede Art von Gottesbeweis, letztlich auf dem ontologischen Gottesbeweis, den er abgelehnt hat, beruht oder sich auf diesem aufbaut. Das halte ich für einen fragwürdigen Gedanken, denn bei Thomas gibt es eben die Gottesbeweise, die nicht-ontologischen Gottesbeweise, die erfahrungsbasierten Gottesbeweise, die auch weder explizit noch implizit, also nicht ausdrücklich und auch nicht irgendwie heimlich auf den ontologischen Gottesbeweis Bezug nehmen, sodass diese Ansicht Kants in meinen Augen nicht haltbar ist. Warum danach Kant der Gedanke sich etabliert hat, dass das mit den Gottesbeweisen ein für alle Mal passé sei, ja, ist eine interessante ideengeschichtliche oder vielleicht auch psychologische Frage. Man muss sie aber auch einschränken in ihrer Geltung, denn das gilt vielleicht für die deutsche Theologie in Teilen, ja, in großen Teilen vielleicht. Und es gilt auch für die Philosophie, also zumindest während meines Philosophiestudiums war das durchaus so, dass es eigentlich als ausgemachte Sache unter den Dozenten galt, dass eben seit Kant die Gottesbeweise ja nicht mehr ernsthaft aufrechterhalten werden können. Aber im Ausland sieht das eben anders aus. Also in der angelsächsischen Welt, wo man Kant zwar als große philosophische Autorität natürlich respektiert, aber wo Kant nicht der zentrale Punkt des philosophischen Diskurses ist, ist man viel freier darin, ja auch Kants Philosophie abzulehnen oder sie kritischer zu betrachten und deswegen auch seine Zurückweisung der Gottesbeweise. So gibt es in der zeitgenössischen Philosophie, ja, ich würde sagen, eine richtige Renaissance der natürlichen Theologie und auch Versuche, entweder die fünf Wege oder Gottesbeweise, die von den fünf Wegen inspiriert sind, aber auch den ontologischen Gottesbeweis in anderer Formulierung wiederzubeleben und systematisch zu vertreten. Es gibt also durchaus so etwas wie ein deutschsprachiges Dogma, ein kantianisches Dogma, dass man Gottes Existenz nicht beweisen könne. Und wenn man guter Kantianer ist, muss man natürlich alle Dogmen kritisch sehen, würde ich sagen, auch die kantianischen. Also es ist leider ein blinder Fleck in der Debatte, würde ich sagen, diese Berufung auf Kant, die mit der man nicht nur den Gottesbeweisen, sondern wahrscheinlich auch Kant selber Unrecht tut.
Nun ist es aber so, dass Kant ja selber auch am Gottesbegriff festhält, ihn ja für seine Philosophie auch voraussetzt. Wie ist das genau zu verstehen? Also einerseits sagt er, man kann philosophisch nicht für die Existenz Gottes argumentieren. Trotzdem spielt Gott ja eine Rolle in seiner Philosophie. Wie geht das?
Ja, Gott spielt sogar eine herausragende Bedeutung in Kants Philosophie. Man kann eigentlich sogar sagen, dass Kant versucht, durch seine Philosophie dem Glauben an Gott Raum zu geben. Und zwar also einem Glauben, der nicht vernunftwidrig ist, Raum zu geben. Und Gott ist insofern auch eine ganz wichtig für Kants Moralphilosophie beispielsweise, weil wir nach Kant gar nicht anders können, als an die Existenz eines gerechten Gottes zu glauben, der dafür verantwortlich ist, dass unser moralisches Verhalten mit einer entsprechenden Belohnung irgendwann mal einhergeht. Denn es scheint so etwas zu geben wie eine Forderung der Gerechtigkeit selbst, dass jeder bekommt, was er verdient. Also, dass die Menschen, die moralisch anständig oder sogar herausragend waren, belohnt werden für ihre guten Taten und dass die, die Übles getan haben, bestraft werden. Und zwar jeder in dem entsprechenden Maße.
Aber das passiert ja in der Welt nicht. Also Schurken kommen davon und Unschuldige müssen leiden unter moralischen und natürlichen Übeln.
So sieht es aus. Und so scheint unser moralisches Denken ja diesen Konfliktpunkt zu haben, den er innerweltlich, der sich innerweltlich nicht auflösen lässt. Und deswegen gibt es ein Postulat der praktischen Vernunft, also eine notwendige Annahme, die sich aber nicht im strengen Sinne erkennen oder beweisen lässt. Aber diese Annahme heißt, es muss einen gerechten Gott geben, der Glückswürdigkeit über die Moralität und tatsächliches Glück zusammenführt. Und das ist ein ganz zentraler Gedanke, um das moralische System im Diesseits kohärent und stabil zu halten für Kant. Also wenn man so will, ist es eine Denknotwendigkeit, dass es Gott gibt, einen gerechten Gott gibt. Eine Denknotwendigkeit, die, und das ist das eben das Interessante am kantischen System, sich aber nicht in eine Erkenntnis oder einen Gottesbeweis im strengen Sinne überführen lässt. Wobei interessanterweise dann auch wieder im angelsächsischen Kontext diese Überlegung, die ich gerade skizziert habe, durchaus als moral argument for the existence of God, also als ein moralisches Argument für die Existenz Gottes, auftaucht. Also eine Art moralischer Gottesbeweis. Ja, da ist man also im angelsächsischen oder anglophonen Bereich freimütiger Kant selbst einen Gottesbeweis zuzuschreiben, nämlich einen moralischen.
Nun hat die katholische Theologie sicher über lange Zeit, vor allem im 19. Jahrhundert, sich von der, oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, von der Philosophie der Aufklärung eher abgegrenzt, ein eigenes philosophisches Denken ihr entgegengestellt. In der Gegenwart, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat aber doch Kant für manche Theologen einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Es gibt eine theologische Strömung, Theologie der Freiheit, die den kantischen Begriff der Autonomie in den Mittelpunkt stellt und daraus auch moralische Argumente ableitet. Ja, wie wird Kant von den Theologen denn in der gegenwärtig so rezipiert?
Soweit ich das überblicken kann, doch recht einseitig. Einseitig in dem Sinne, dass man sich auf Kant beruft als eine Instanz, die aufgeklärt ist oder die für die Aufklärung als solche steht, also für ein vernünftiges Denken, das also auch irgendwie ja der modernen Welt zugewandt ist, offen ist für Rationalität und eben nicht an einfach nur starrsinnig an irgendwelchen Dogmen festhält.
Aber es hieß ja, dass Dogmen per se unvernünftig sind oder dass der Anspruch der katholischen Kirche nicht gewesen wäre, dass Glaube und dass der Glaube auch vernünftig formuliert werden muss.
Ja, das halte ich für, also wie es zu dieser Fehleinschätzung gekommen ist, ja, ist wieder eine ideengeschichtliche Frage, aber dass es zu ihr gekommen ist, scheint mir eine Tatsache zu sein. Also man hat das Projekt eigentlich einer Apologetik aufgegeben. Und man hat auch aufgegeben, ja, sich auf der Ebene der natürlichen Theologie eigentlich Gott zuzuwenden. Das sind natürlich alles Dinge, die dann scheinbar zumindest es nahelegen, dass man doch Kant vielleicht als einen philosophischen Gewährsmann sich zunutze machen könnte, auch in theologischer Hinsicht. Was mir dabei eben auffällt, ist, dass Kant aber ja selber nur stückweise rezipiert wird, nämlich in denjenigen Hinsichten, in denen er dann auch in das Narrativ passt. Also wenn es um ethische Fragen geht, da beruft man sich natürlich gerne auf Aufklärung, aber auch auf Selbstbestimmung.
Auf den Autonomiebegriff.
Auf den Autonomiebegriff.
Was bedeutet, was meint Kant denn, wenn er von Autonomie spricht? Was heißt das? Was bedeutet dieses Wort eigentlich?
Ja, Autonomie heißt letztendlich Selbstgesetzgebung und das heißt, insofern die Gesetzgebung schon drinsteckt, ausdrücklich nicht Willkür oder Willkürlichkeit, also Beliebigkeit, sondern Autonomie heißt eigentlich Handeln gemäß der Pflicht. Und was Pflicht ist, das gibt eben die Vernunft vor. Und vernünftig ist vor allem das, was sich universalisieren lässt, ohne Selbstwiderspruch. Und ja, jetzt kann man sich anschauen, was Kant selbst aus diesem Autonomiegedanken an konkreten Forderungen hergeleitet hat.
Oder nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, was auch in der Politik diskutiert wird, Selbsttötung. Das Verfassungsgericht hat den Gesetzgeber aufgefordert, die Regelung für assistierten Suizid neu zu fassen und hat dabei den Autonomiebegriff verwendet. Wegen der Autonomie sei es jetzt erforderlich, dass Menschen eben Hilfe zur Selbsttötung erhalten, weil die Selbsttötung Ausdruck der Autonomie ist. Was würde Kant dazu sagen?
Ja, also an der Stelle muss ich ein ganz aktuelles Buch erwähnen, das diesen Fall hervorragend aufarbeitet, nämlich das Buch Autonomie des Philosophen Engelbert Rechtenwald. Und dort wird deutlich gemacht, eben, dass dieser Autonomiebegriff, auf den sich das Bundesverfassungsgericht beruft, eigentlich ein rechtlicher Autonomiebegriff ist, der aber letzten Endes heißt, jeder darf selber entscheiden, was mit ihm geschehen soll. Und da darf ihm keiner reinreden. Der kantische Autonomiebegriff ist aber ein ganz anderer, nämlich einer, der nicht auf diesem Anspruchsrecht beruht, ich darf machen, was ich will mit mir und so eigentlich keinem anderen schade, sondern ich darf ganz viele Sachen nicht, weil sie eben der Pflicht, die ich nicht nur anderen, sondern mir selbst gegenüber als Vernunftwesen habe, widersprechen. Zum Beispiel die Selbsttötung. Bei Kant ist es ganz klar eines der zentralen Beispiele für eine Pflichtverletzung gegenüber sich selbst, ist die Selbsttötung aus der Motivation oder auf Basis der Maxime. Denn bei Kant, das muss man dazu sagen, es geht eigentlich immer bei Kant um die Maxime. Also um die Maxime, das heißt den subjektiven Grundsatz, aus dem ich heraus handle. Also man darf bei Kant nicht eigentlich so sehr auf die Handlungen selber von außen schauen, sondern man muss auf die Maxime schauen, um zu wissen, also auf den subjektiven Handlungsgrundsatz, den man hat, ob das, was man tut, moralisch erlaubt ist oder nicht. Und Kants Beispiel ist, dass jemand, der des Lebens überdrüssig ist, einfach weil er keine Freude mehr am Leben hat oder Schmerzen oder also aus letzten Endes hedonistische Gründe hat, sich das Leben zu nehmen, dass der widersprüchlich handelt, weil er den Akt des Willens, einen lebendigen Akt des Willens gegen sich selbst wendet. Ja? Und damit also einen freien Akt, in einem freien Akt seine eigene Freiheit negiert. Und das ist lässt sich logisch nicht zusammenbringen, sodass man mit Kant eigentlich sagen muss, ja, das ist eben kein Ausdruck der Autonomie, sondern letztendlich ist ein Ausdruck der Heteronomie. Jemand macht sich, so verständlich das vielleicht auch sein mag, dass man so etwas denkt oder möchte oder auch tut, aber letzten Endes macht jemand, der sich selbst das Leben nimmt, nach Kant selbst zum Objekt, zu einem bloßen Gegenstand. Also er verfügt über sich selbst wie über einen Gegenstand, den man, wenn er nicht mehr zu gebrauchen ist, auch wegwerfen kann. Und insofern verletzt derjenige, der so handelt, seine eigene Würde. Also in einer kantischen Interpretation ist das also gerade nicht nur nicht mit der Würde nicht zu begründen, sondern umgekehrt aus dem Würdegedanken selbst heraus eigentlich verboten.
Kommen wir mal zur katholischen Theologie. Da wird in letzter Zeit ja vor allem über die Veränderung der klassischen Sexualmoral gesprochen, zum Beispiel beim Synodalen Weg in Deutschland. Und interessant ist, dass sich die Verfechter von Veränderungen in diesem Bereich auch auf Kant berufen und auf Kants Autonomiebegriff. Tun sie das eigentlich zu Recht?
Auch hier würde ich sagen, nein. Ja, hier ist die Antwort aber ein bisschen komplexer. Also zumindest, es kommt ganz darauf an, welchen Aspekt man sich der Sexualmoral nun anschaut. Aus dem, was ich bereits gesagt habe über die Verpflichtung gegenüber sich selbst, also sich selber nicht nur als ein Objekt zu behandeln, als ein Mittel zum Zweck zu behandeln, folgt natürlich einiges bereits auch für die Sexualethik. Ja, also sich selber oder seinen Partner in irgendeinem Sinne als bloßes Mittel zur Befriedigung von leiblichen Gelüsten zu behandeln, ist im kantischen Sinne Sitten. Widrig, ja. Es verletzt die Pflicht gegenüber sich selbst oder gegenüber anderen Personen. Und hinzu kommt jetzt bei Kant aber auch noch, dass es manchmal so aussieht, als ob wir einen ganz reinen Formalismus haben in seiner Ethik. Der ist auch nicht ganz ohne Probleme. Aber Kant hat trotzdem auch in seiner Metaphysik der Sitten etwa und seiner Rechtslehre ja doch durchaus robuste Vorstellungen davon, wie wir als Naturwesen beschaffen sind und deswegen auch welche Maxime, also erneut, welche Grundsätze wir uns im Handeln geben können, angesichts der Tatsache, dass unsere Natur eben so oder so beschaffen ist. Also wenn es etwa um die Beurteilung gleichgeschlechtlicher Akte geht, wenn man nachliest, was Kant dazu schreibt, da ist er also ganz auf katholischer Linie, mit vielleicht mit dem Unterschied, dass er nicht so feinfühlig und respektvoll ist in seinen Formulierungen wie der Katechismus der katholischen Kirche etwa. In der Sache aber gibt es da eigentlich keine Dissens. Umso erstaunlicher ist es aber, dass ja die vor allem im Zuge des synodalen Weges laut gewordenen Stimmen, die nach einer Änderung der traditionellen Sexualmoral oder Sexuallehre rufen, sich dann gerne auch auf Kant oder den Autonomiegedanken beziehen. Auch da gilt nämlich für Kant, all die Dinge, die da gefordert werden, würde Kant mit Verweis auf die Würde in aller Regel zumindest zurückweisen.
Ja, nun könnte man einwenden, in diesen Punkten der praktischen Anwendung seines ethischen Denkens war er eben Kind seiner Zeit und hat da einfach sozusagen die eigenen Grundsätze nicht richtig angewandt, sondern man kann eben nicht jede Anwendung, die Kant vertritt, so auf heute übertragen. Das ist zeitbedingt. Wir verstehen eben ihn vielleicht heute besser, als er sich selbst verstanden hat.
Ja, der Gedanke, dass wir einen Autor besser verstehen können, als er sich selbst, ist ein Gedanke, den wir Kant selbst verdanken. Also es formuliert er. Ja. Insofern könnte das durchaus sein. Andererseits ist die Aussage, dass etwas von den Zeitbedingungen abhängt, natürlich auch auf sich selbst anwendbar. Ja, also wer das sagt, muss also auch schauen, vielleicht sind ja unsere Vorstellungen, die uns zu Kind unserer Zeit machen, ja vielleicht auch irreführend oder falsch. Das kann also grundsätzlich nicht das Kriterium für ein philosophisches Argument sein, müsste also konkret werden. Also mit einem pauschalen Hinweis auf, wir leben später als Kant, ist erstmal noch gar nichts geleistet argumentativ. Und auch mit dem Hinweis, dass man oder die Mehrheit der Menschen sich heute anders verhält, ist auch noch kein hinreichendes Argument, denn es kann ja durchaus sein, dass sich in Sachen Moral nicht alles zum Besseren verändert hat. Vielleicht ein skandalöser Gedanke für Fortschrittsgläubige, aber das ist eben ein hoch begründungsbedürftiger Glaube. Also da würde ich auch sagen, bitte konkret die Argumente auf den Tisch und dann kann man sich über diese Argumente dann streiten, aber mit einem pauschalen Hinweis auf Kant oder auf die Zeitumstände, ja, damit ist gar nichts erreicht.
Aber was sagt das? Sagt das denn auch vielleicht was über Kants Philosophie selbst, dass man mit ihr auch zu gegenteiligen Schlüssen kommen kann als er selbst?
Ja, und das Problem gibt es jetzt nicht nur bei Kant. Also vielleicht gibt es das noch, also gibt es bei vielen Autoren, und auch je intelligenter die Interpreten sind, umso geschickter können sie auch einen Autor gegen sich selbst ins Feld führen. Je komplexer ein System, umso komplexer natürlich auch die Gedanken und die Beweisführungen im Einzelnen. Das würde ich jetzt nicht nur Kant anlasten. Aber bei Kant gibt es vielleicht eine Besonderheit in seiner Ethik. Wenn wir jetzt, ich sagte ja schon, sie ist einerseits sehr formal, andererseits hat sie dann doch an Stellen durchaus anthropologische Annahmen, die in ihr dann eine Rolle spielen können, also bei der Anwendung der Gedanken. Aber wenn wir jetzt nur das reine Autonomieprinzip wählen, also den kategorischen Imperativ, der besagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also, nimm dir nur das als Handlungsgrundsatz, was sich universalisieren lässt. Also von dem du gewissermaßen dir einen Fall denken kannst, die ganze Welt würde sich so verhalten, notwendigerweise, und lässt sich das dann konsistent denken. So, das ist der Test, wenn man so will. Und das ist ja rein formal. Und wenn man das nimmt, ja, dann gibt es ein bekanntes Argument Hegels und dieses Argument sagt, letzten Endes kann man mit einem solchen formalen Prinzip jede Handlung rechtfertigen. Denn es kommt ja auf die, sagte ich auch schon, auf die Maxime an. Also wenn ich die Maxime nur richtig drehe, dann kann ich selbst Dinge, die ganz offensichtlich schrecklich sind, oder falsch sind, rechtfertigen. Ein Beispiel vielleicht Diebstahl. Diebstahl ist falsch und Diebstahl ist auch nicht vereinbar mit dem kategorischen Imperativ, könnte man meinen. Warum? Was ist Diebstahl? Jemand will sich fremdes Eigentum als sein eigenes aneignen. Also reklamiert etwas als Eigentum für sich, indem er Eigentum eines anderen als solches negiert oder nicht respektiert. Universalisiert gedacht würde das heißen, dass die Institution Eigentum, Privateigentum zusammenbrechen würde. Also das gäbe es letzten Endes nicht, es wäre ein leeres Wort. Und so könnte man eigentlich auch gar nicht mehr stehlen, weil es auch gar kein Eigentum gäbe. So. Man würde also zerstören, also das Stehlen ist gewissermaßen parasitär zum Eigentum. Und wenn man es universalisiert, dann tötet der Parasit den Wirt. Ja, so. Aber das gilt jetzt nur für den Fall, dass man eben stiehlt, um sich selber Eigentum anzueignen. Was ist, wenn man stiehlt aus ja, irgendwelchen anarchischen Überzeugungen, also um die Institution Eigentum selber zu zerstören? Da fällt es mir schwer, einen Widerspruch in dieser Maxime zu sehen. Und Hegel meinte, so kann man das eben mit allen Handlungen machen. Man muss nur die Maxime richtig drehen. Und wenn man dann bereit ist, die Konsequenzen zu akzeptieren, oder wenn man bereit ist, diese Maxime eben sich anzueignen, dann kann man jede Handlung letzten Endes rechtfertigen. Und das zeigt natürlich so wie das Missbrauchspotenzial dieser Autonomie-Argumentation in der kantischen Ethik auf. Ob man dann bei Hegel, der das kritisiert hat, besser aufgehoben ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Ja, wo ist man denn gut aufgehoben? Also auf Grundlage welchen Denkens kann man denn sagen, zu sicheren moralischen Schlüssen gelangen?
Auch hier würde ich wieder zurückgehen wollen auf den guten Thomas von Aquin und auf ja, die Naturrechtslehre.
Ist aber in Deutschland auch ein in letzter Zeit nicht mehr gern verwendeter Begriff.
Umso schlimmer für Deutschland, würde ich da sagen. Aber es ist vollkommen richtig, der Begriff ist aus der Mode gekommen. Man weiß inzwischen auch oft nicht mehr den Unterschied zwischen ja, der Naturrechtslehre, wie sie etwa Thomas formuliert worden ist, und dann dem modernen Naturrechtsdenken, wie man es vielleicht mit Hobbes verbindet. Und dann denkt man irgendwie an Naturrecht, ja, das ist doch das Recht des Stärkeren und ähnliche Dinge und auch Anspruchsrechte. Wobei der eigentliche Ursprung hier, der katholische Naturrechtsgedanke, eigentlich nicht ein Naturrecht ist, sondern ein Naturgesetz, ein ethisches Naturgesetz. Und dieses Naturgesetz sagt eigentlich nur, dass es in der Natur, in der Essenz eines jeden Wesens und so auch des Menschen liegt, was ihm gut tut, was ihn gedeihen und erblühen lässt, was ihn gewissermaßen seinen Zwecken zuführt oder es gibt eben Dinge, es gibt Zwecke, die er realisieren soll, um das zu sein, was eigentlich in seiner Natur angelegt ist. Wenn man diesem Naturrechtsgedanken folgt, dann ist es ja nicht nur mit unserer mit unserem Common Sense, ja, vielleicht zunehmend erodiert, aber mit dem Common Sense vereinbar, sondern dann eben auch mit der katholischen Theologie. Denn das ist vielleicht das Neue beim Naturrechtsdenken des Thomas im Vergleich zu dem antiken Naturethik oder Naturrechtsethik, ist das eben das letzte natürliche Strebensziel des Menschen, eigentlich über seine geschaffene Natur hinausweist, nämlich auf den Schöpfer selbst, auf Gott. Also kann ich jetzt natürlich erst hier nur skizzieren in der Form, aber ich denke, dass das eine Renaissance absolut wert ist und sie ist auch da wieder in der anglophonen Welt eigentlich schon längst unterwegs. Und Papst Benedikt hat ja auch immer wieder auf den Naturrechtsgedanken verwiesen. Der Prophet zählt aber im eigenen Land ja bekanntlich oft nichts.
Sebastian, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.